Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Aber die Zukunft ist ungeschrieben. Die Zukunft ist so schön vakant. Und ich komme dich besuchen, egal ob Stammheim und egal was auch geschieht, die Dinge nehmen ihren Lauf, denn die Zukunft ist ungeschrieben und bei dem ganzen Scheiß dazwischen besuche ich dich auch.
Herzlich willkommen zum Soundcheck Politik und heute haben wir euch begrüßt mit dem Song von Thees Ullmann, Junkies und Scientologen. Und ich komme euch besuchen, egal ob Stammheim, egal was auch geschieht, die Dinge nehmen ihren Lauf, denn die Zukunft ist ungeschrieben, hat er gesungen. Und wir haben jetzt tatsächlich ein schriftliches Werk vor uns, den Koalitionsvertrag. Über das und manch anderes will ich heute mit meinem Gast Julia Jirmann reden. Julia ist Referentin für Steuerrecht und Steuerpolitik beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Sie ist Juristin und hat offensichtlich irgendwann die Liebe zum Thema Steuerpolitik, Steuerrecht entdeckt. Liebe Julia, herzlich willkommen im Podcast Soundcheck Politik. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
So, und jetzt fangen wir mal ganz biografisch bei dir an. Wenn man den meisten Leuten das Wort Steuern ins Gesicht schleudert, dann reagieren sie regelmäßig verstört oder verängstigt, weil sie sagen, das ist mir alles viel zu kompliziert, ich verstehe das nicht und im Zweifel muss ich da irgendwie was zahlen. Wann hat denn dich das Thema Steuern, Gerechtigkeit im Steuersystem, wann hat dich das irgendwie getriggert oder was war der Grund, dass du dich ganz konkret auf dieses Thema Steuern gestürzt hast?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe so BWL und VWL erst studiert, bevor ich Wirtschaftsrecht studiert habe und da guckt man ja in alle möglichen Richtungen und bei den Steuern hatte ich so immer ein bisschen das Gefühl, also erstmal es ist schon kompliziert und davon habe ich mich aber auch ein bisschen angesprochen gefühlt und um die Steuergerechtigkeit, ich glaube, das kam dann erst später dazu, also nach der Uni. Ich habe dann in der Beratung gearbeitet bei KPMG und und ich glaube, dann kam erst so das mit der Steuergerechtigkeit. Vorher hat es mich einfach so ein, ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen und ich wüsste auch nicht, ob ich es heute nochmal genauso machen würde. Aber ich glaube, jetzt ist es gerade wichtiger denn je, dass man sich auch um die Steuergerechtigkeit kümmert. Deswegen bin ich eigentlich dann doch wieder ganz froh.
Das ist spannend, weil nicht viele Menschen sich, sagen wir mal, diesem Thema, weil es doch relativ spröde wirkt, nähern. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir uns dieses Themas annehmen. Denn die Frage, wie wir gerade in diesen bewegten Zeiten unser Gemeinwesen finanzieren, ist natürlich von zentraler Bedeutung. Und wir merken es ja gerade auch in der Debatte um den Koalitionsvertrag, zu dem wir später in diesem Podcast noch kommen wollen, spielt ja die Frage eine zentrale Rolle, wie finanzieren wir uns als Staat, als Gemeinwesen? Und wir haben es ja bei Thees Ullmann gehört, es gibt ganz unterschiedliche Lebensrealitäten und Menschen sind in ihrer Lebensrealität natürlich ganz unterschiedlich auch auf einen funktionierenden Staat angewiesen. Erinnerst du dich noch an deine erste Lohnabrechnung und was du gedacht hast, als du den Steuerabzug gesehen hast? Ich rede jetzt mal über die Rolle dessen, der da als Steuerzahler das Thema Steuern eben oft aus der Sichtweise dessen betrachtet, der eine Einkommensteuererklärung abgeben muss, der eine Lohnsteuerabrechnung vor sich liegen hat. Hast du das bei deinem ersten Blick darauf als gerecht empfunden, dass du irgendwie da etwas beitragen sollst oder was waren deine Gedanken dabei?
Genau, das habe ich, glaube ich, schon, bevor ich glaube, auf die Lohnabrechnung habe ich nie geguckt, aber ich habe dann erstmal beim Aushandeln des ersten Gehalts gegoogelt, brutto, netto. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich oder habe aber, ich muss, glaube ich, sagen, ich bin, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, schon ein Jahr lang gereist und war auch viel in Ländern, wo wir jetzt von unserer Sicht aus sagen, das sind ärmere Länder, also viel, ich war viel in Westafrika unterwegs und also in vielen Ländern unterwegs und habe dann immer schon gesehen, dass es uns in Deutschland eigentlich sehr gut geht und hatte, glaube ich, auch schon einen Blick dafür, dass Länder, die wir eher damit verbinden, dass sie ärmer sind, dass sie weniger demokratisch auch oft sind, also Länder mit viel Korruption, dass das in der Regel Länder sind, die auch ganz niedrige Steuerquoten haben. und dass alle demokratischen Länder, wo wir jetzt sagen, da ist ein gutes Gesundheitssystem, da ist eine relativ große Rechtssicherheit, das sind alles Länder mit relativ hohen Steuerquoten. Mhm. Und vielleicht hatte ich da einen kleinen Bias mit meinem Studium, aber deswegen habe ich nie zu denen gehört, die da jetzt traurig waren, dass sie dafür ein bisschen was bezahlen müssen.
Ich habe die Frage natürlich, das kannst du dir denken, deswegen gestellt, weil wir, ich sage mal, manchmal die Zusammenhänge, glaube ich, nicht herstellen. Wir schätzen es sehr, in einem, würde ich jetzt mal sagen, immer noch gut organisierten Gemeinwesen zu leben, wo, ich sage jetzt mal, die Schulen funktionieren oder funktionieren sollten, wo wir da gewohnt sind, dass wir auf, ich sage jetzt mal, Straßen fahren, die einigermaßen in einem guten Zustand sind, wo wir ein Gesundheitssystem haben, das ja zum Teil eben auch aus Steuermitteln mitfinanziert wird. Also das, was wir als funktionierendes Gemeinwesen verstehen, ist ja sozusagen die Positivseite dessen, dass ja irgendwo auch der Finanzierungstopf sozusagen gefüllt werden muss. Und deswegen ist es natürlich, ich sage es einfach mal, schwierig, wenn von politischen Kräften, ich spreche jetzt gerade von diesen eher libertären Kräften, die den Staat ja auch in ihrem Staatsverständnis ein Stück weit reduzieren wollen, teilweise Steuern als Diebstahl bewertet werden. Ja, also wenn diese Korrelation zwischen dem allgemeinen Wohlergehen, dem Gemeinwohl und dem, was jeder Einzelne dazu beiträgt, eben nicht mehr gesehen wird. Wie betrachtest du Entwicklungen gerade, ich sage jetzt mal, du hast gerade die Länder angesprochen, die dann eben nicht so gut funktionieren. In Südamerika, Milei mit seiner Kettensäge, ja, der den Staat sozusagen zurückschneidet, aber auch Personen wie Elon Musk, die ja den Staat, ich sage jetzt mal, immer in einen Negativkontext setzen, jetzt auch Tausende von kompetenten Menschen auf die Straße setzen. Siehst du da eine Gefahr, dass diese Akzeptanz für auch den Beitrag jedes Einzelnen, Thema Beitrag zum Steuereinkommen, dass das in Frage gestellt wird und auch ein Stück weit mit der Delegitimierung des Staates einhergeht?
Naja, wenn ich jetzt vor allen Dingen gut nach Argentinien blicke, dann werden wir dann noch in naher Zukunft sehen, was dieses Experiment mit sich bringt. Ich befürchte halt nicht so viel Gutes, vor allen Dingen nicht so viel Gutes für die Menschen, der ärmere Teil der Bevölkerung, der argentinischen Bevölkerung. Und in den USA sehen wir, würde ich sagen, auch unterm Brennglas, was passiert, wenn sehr wenig Macht und Vermögen, also Vermögen ist natürlich Macht, in den Händen von wenigen ist. Und wenn diese wenigen sich dann eben einen Staat vorstellen, der schwächer ist, damit sie selbst mehr zu sagen haben, dann kann das für einige wenige, kann das natürlich gut sein, aber das kann nicht gut ausgehen für die breite Mehrheit der Bevölkerung. Mhm. Und wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, dann neige ich jetzt nicht dazu, immer gleich zu sagen, wir sind jetzt in den USA, aber vielleicht sind sie eben uns eben doch einfach nur ein paar Jahre voraus. Die Ungleichheit in den USA ist sehr hoch. In Deutschland ist sie die höchste in der Eurozone. Deutschland gehört vermögenstechnisch zu den ungleichsten Ländern der Industriestaaten. Und in den letzten 30 Jahren hat auch, und das würde ich auch in den USA sehen, eben die untere Mitte an Boden verloren. Und das sind Menschen, die dann verärgert sind und andere Parteien wählen, die ihnen eigentlich wahrscheinlich auch nicht so viel Gutes versprechen, nur eben was anderes. So. Und ich würde sagen, das lehrt uns gerade der Blick und ja.
Gut, und ich glaube, da sind wir dann neben der Frage, bringen die Menschen in Verbindung das, was in den Steuertopf eingezahlt wird, mit dem, was an funktionierender Gesellschaft da ist, ist natürlich auf der anderen Seite auch die Frage, ist das, was die Einnahmenseite betrifft, ist es gerecht, die Beiträge, die jeder Einzelne dazu leistet? Und wir haben ja dann durchaus immer mal wieder auch den Vorwurf, dass Arbeit zu hoch besteuert wird und dass zum Beispiel Vermögen oder auch durch Erbschaft übertragene Vermögen zu wenig besteuert wird. Wenn du das jetzt mal in Betracht ziehst, also gerade auch die Abgabenlast, da wird ja dann häufig auch noch die Sozialversicherungsbeiträge hinzugezogen, die ist ja in Deutschland schon über dem OECD-Schnitt zumindest. Und da wäre jetzt die Frage, man sieht ja auch im Koalitionsvertrag, so ist die SPD ja auch reingegangen, weil wir gesagt haben, wir müssen untere und mittlere Einkommen entlasten, also steuerlich entlasten. Wie es dann gemacht wird, da steht jetzt zur Mitte der Legislaturperiode, ja, das ist auch so ein Stück weit, glaube ich, den finanzpolitischen Realitäten geschuldet. Aber siehst du darin in einer, ich sage jetzt mal, eher Entlastung von der Besteuerung von Arbeit, Erwerbstätigkeit und einer stärkeren Besteuerung auf der Seite der Vermögen oder zum Beispiel auch von Erbschaften, könnte das ein Weg sein, zu mehr Steuergerechtigkeit zu kommen und eine höhere Akzeptanz vielleicht auch innerhalb der Bevölkerung wieder für das Thema Steuern oder Steuergerechtigkeit zu bekommen.
Also wenn wir uns jetzt das Steueraufkommen in Deutschland, das gesamte Steueraufkommen angucken und die Steuerquote, also das, wie viel der Staat Steuern einnimmt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, dann ist das in den letzten 50, 60 Jahren stabil, sehr stabil, 23%. Da hat sich also nichts getan. Also die Geschichte sozusagen, dass der Staat immer mehr Geld nimmt, die stimmt nicht. Und jetzt blicken wir auf eine Zukunft. Ich würde mal sagen, ich würde mit Steuergerechtigkeit auch nicht meinen, dass wir jetzt mehr Steuern insgesamt einnehmen müssen. Aber wenn wir auf die anstehenden Aufgaben gucken, die wir gesamtgesellschaftlich jetzt haben, die notwendigen Investitionsbedarfe, dann spricht eigentlich nicht viel dafür, dass wir in den nächsten Jahren realistisch insgesamt Steuern senken können. Also, dass wir jetzt plötzlich nach 50 Jahren die Steuerquote absenken können, in Anbetracht der großen Aufgaben, vor allem Transformation. Und dann würde ich aber sagen, wir können innerhalb dieser Steuereinnahmen umsteuern, also uns angucken, wo kommen denn die Steuereinnahmen her? Und da sehen wir, dass mittlere und niedrige Arbeitseinkommen im internationalen Vergleich in Deutschland sehr hoch belastet werden. Also im OECD-Vergleich sind wir da Platz 2. Das sind vor allem auch die Sozialabgaben, nicht unbedingt die Steuern. Also wir sind eher ein Hochbeitragsland bei der Arbeit, nicht ein Hochsteuerland. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass wir Vermögen relativ niedrig besteuern. Und vor allem, es gibt große Umsteuerungspotenziale bei den hohen Vermögenseinkommen. Also während die Mitte ungefähr die Hälfte vom Einkommen an Steuern und Abgaben abgibt, sind es bei den obersten 0,01% eben deutlich weniger, ungefähr die Hälfte, 25-30%. Und das war nicht schon immer so. Das haben wir in den letzten 30 Jahren, haben wir massive oder große Ausnahmen und Privilegien für hohe, sehr hohe Vermögenseinkommen geschaffen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die 25% Kapitalertragssteuer, die wird dann immer oft ins Feld geführt, sondern tatsächlich den Fakt, dass hochvermögende Milliardäre im Prinzip nur Unternehmenssteuern zahlen und diese Abgeltungssteuer überhaupt nicht zahlen müssen, weil sie eben nicht ausschütten ihre Gewinne. Und gleichzeitig haben wir also niedrige Besteuerung von den hohen, sehr hohen Vermögenseinkommen und bei der Erbschaft, wenn diese Vermögen dann weitergegeben werden, werden die eben auch teilweise gar nicht oder kaum besteuert, weil wir da sehr, sehr große Ausnahmen haben. Und in den 90ern war das noch anders, da hatten wir noch eine Vermögenssteuer, da hatten wir doppelt so hohe Unternehmenssteuersätze, also da, das Steuersystem ist ungerechter geworden, will ich damit sagen. Aber, und das muss man auch fairerweise sagen, nicht nur in Deutschland, also die Superreichen sozusagen, die wurden auch in vielen anderen westlichen Ländern entlastet steuerlich. Also da ist Deutschland jetzt nicht allein sozusagen.
Also wie gesagt, es sind ja verschiedene Ebenen. Einmal innerhalb des Einkommenssteuertopfes die Frage, untere und mittlere entlasten. Klar, wenn ich dann sage, ich will nicht weniger einnehmen, weil ich, so sagst du ja richtig, ich werde wahrscheinlich auch mehr Geld brauchen, um die Aufgaben alle erfüllen zu können. Eine Verteilung innerhalb des Einkommensteuertopfes würde dann bedeuten, hohe und höchste Einkommen, ich spreche da wirklich von sehr hohen Einkommen, Thema Spitzensteuersatz, höher zu besteuern. Und das andere ist eben die Frage, ob es andere Besteuerungsmöglichkeiten gibt. Du hast die Kapitalertragssteuer angesprochen. Das ist ja auch immer ein Vorwurf, der in Richtung Politik geht. Warum werden Steuern auf Erwerbstätigkeit, also auf, ich sage mal, der Händearbeit höher besteuert als die Erträge, die man aus Kapital bekommt. Was erwiderst du jemandem, der das kritisiert und sagt, wäre es nicht richtig, das Kapital oder die Kapitalerträge auch ebenso zu besteuern wie die Erwerbstätigkeit oder Erwerbsarbeit?
Genau, dann würde ich erst mal sagen, ich sehe das Problem noch ein bisschen woanders. Also für Zinseinkommen stimmt das. Zinseinkommen werden mit 25% besteuert, egal wie hoch. Und die werden auch sonst nicht nochmal besteuert. Also wer Zinseinkommen hat, kommt deutlich weg. Hohe Zinseinkommen hat, kommt deutlich besser weg als mit Arbeitseinkommen. Bei den Kapitalerträgen, jetzt Aktiengeschäfte beispielsweise, da muss man halt sehen, dass die in dem Unternehmen vorher schon mal besteuert wurden mit, je nachdem, wie das Unternehmen, wo das noch Gewinne erzielt im Ausland, 25-30%. Und dann kommt theoretisch bei jedem noch die Abgeltungssteuer dazu, wenn ich mir die Erträge ausschütte. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass bei sehr hohen Vermögenseinkommen, also bei den Milliardärsvermögen, da wird nichts ausgeschüttet, weil Macht und Vermögen konzentriert sich in den in den Unternehmen. Und da braucht man eben nur ein bisschen was zum Lebensunterhalt und das andere bleibt in Beteiligungsgesellschaften. Also wenn ein großes Unternehmen Geld ausschüttet an Vermögende, dann landet das Geld in der Regel in sogenannten Spardosen in anderen Kapitalgesellschaften. Und da fällt eben diese Abgeltungssteuer gar nicht an. Und deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir immer, wenn wir über Einkommensbesteuerung reden, zumindest an diesem Vermögen nichts ändern. Also da brauchen wir eine Vermögenssteuer für ganz hohe Vermögen, um das auszugleichen. Also es gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten, da oben ein bisschen was zu korrigieren. Aber die Vermögenssteuer wäre im Prinzip das Einfachste. Also eine Vermögenssteuer für sehr, sehr hohe Vermögen jenseits von 100 Millionen Euro. Da kann man da ein Stück weit im Ausgleich schaffen. Genau, das würde ich erstmal so entgegnen. Also dass vor allem die Probleme, würde ich sagen, bei den sehr hohen Vermögenseinkommen liegen.
Und auch bei der durchaus auch sich, ich sage es mal, verschärfenden Ungleichverteilung, was das Thema Vermögen angeht. Das muss man in den letzten Jahren auch deutlich konstatieren.
Genau, und da muss ich nochmal sagen, ob jetzt die Vermögen in den letzten Jahren nochmal ungleicher verteilt wurden, das lässt sich aus den Daten, die es gibt, eigentlich gar nicht sehen. Also wir haben die höchste Ungleichheit und da ist auch gar nicht mehr so viel Spielraum. Deshalb geht es jetzt auch gar nicht mehr darum, wie viel ungleicher das noch wird. Es ist ja schon sehr ungleich. Also das oberste Prozent hält eben schon 35% der Nettovermögen. Aber vor allem wissen wir gar nichts, was über die, also wir wissen, wir haben keine Vermögenserfassung mehr, seit die Vermögenssteuer ausgesetzt ist. Also für die Mitte schon, die haben vor allem Immobilienvermögen. Das wird ja erfasst über die Grundsteuer. Aber wir wissen nichts, außer das, was uns Journalisten sagen, Manager-Magazin, Forbes-Magazin, über die absoluten Top-Vermögen, die Milliardärsvermögen, das überlassen wir aktuell Journalisten, uns zu sagen, wie breit die Schultern da oben sind. Mhm. Und das ist eben nicht die Wissenschaft, das sind Journalisten. Mhm. Da fehlt auch ab und an mal ein Vermögen, weil da ein Vermögender klagt oder da werden Vermögen natürlich deutlich unterschätzt, damit niemand klagt. Und deshalb wäre die Antwort gar nicht so einfach, ob die Vermögensungleichheit in den letzten Jahren zugenommen hat. Ich würde schlicht sagen, wir wissen es gar nicht so genau. Okay. Aber die Ungleichheit ist eben auch schon so hoch, dass es darum gar nicht mehr geht.
Okay. Und das ist ja bekannt. Wir haben als SPD ja auch jetzt zuletzt im Wahlprogramm das Thema Besteuerung von sehr hohen Vermögen ins Feld geführt. Da wird ja dann ganz oder regelmäßig auch eingewandt, dass diese Vermögen dann als Betriebsvermögen zum Beispiel in Unternehmen gebunden sind und, ich sag mal, produktiv sind, damit auch Arbeitsplätze, ich sage jetzt mal, bedeuten und dass eine Flucht ins Ausland des Kapitals oder auch, ich sage jetzt mal, unattraktivere Bedingungen des Steuerrechts dazu führen würden, dass dieses Vermögen dann sich andere Plätze auf der Welt sucht, beziehungsweise dass es schädlich wäre, gerade auch für das Thema Beschäftigung, wenn Unternehmen dann Beschäftigung abbauen würden, weil sie ihre Vermögenssteuer auf Betriebsvermögen zahlen müssten. Was erwiderst du diesem Argument?
Naja, erstmal kann man da auch gut auf unsere Nachbarländer wie die Schweiz, Norwegen verweisen, die eine Vermögenssteuer haben und darauf, dass Deutschland über 100 Jahre oder fast mit Unterbrechung in den 30er Jahren eine Vermögenssteuer hatte, auch in Zeiten des größten Wirtschaftswachstums mit der Vermögensabgabe, dass das ganz gut oder sehr gut funktioniert hat. Und dann würde ich sagen, dass es auch ein Stück weit ein Mythos ist, dass Vermögen, nur weil sie betrieblich gebunden sind, Arbeitsplätze schaffen. Also wir wissen es schlicht gar nicht, weil wir das eben auch nicht prüfen. Wir sehen, dass große Vermögen auch dass die Cash-Reserven beispielsweise bei den Unternehmen sich in den letzten Jahren zehn Jahren verdoppelt haben, dass also die Unternehmen hohe Cash-Reserven ansammeln, aber nicht investieren und dass auch teilweise also, dass wir quasi mit der Vermögenssteuer einfach ja den Fakt auch haben, dass wir, wenn über die Vermögenssteuer etwas sozusagen von Beteiligungsgesellschaften, Family Offices abgezogen wird, dann kann das vielleicht nicht mehr dort von denen am Finanzmarkt investiert werden. Aber der Staat kann das eben hier in Standort Deutschland in die Infrastruktur, in das, was dringend gebraucht wird, investieren. Also eine Vermögenssteuer heißt nicht, dass sich Vermögen in Luft auflöst, sondern es ändert sich lediglich die Verfügungsmacht. Und wir prüfen ja bei den großen Vermögen jetzt auch nicht, ob die sinnvoll investiert werden, ob die in die Zukunft investiert werden, ob die im Ausland investiert werden. Quasi, wir wissen nicht, warum in Deutschland gerade zu wenig von den Unternehmen also wir wissen schon, es gibt natürlich Befragungen und es gibt Vermutungen, warum zu wenig investiert wird. Aber ich würde sagen, mit einer Vermögenssteuer können wir sogar dafür sorgen, dass eben tatsächlich mehr in Deutschland investiert wird.
Sehr gut. Julia, jetzt geht's mal ans Eingemachte. Und zwar, das Podcast heißt ja Soundcheck Politik. Wir machen einen kleinen Break und einen kleinen Haken. Was sind denn bei dir so die musikalischen Vorlieben, wenn du mal ausspannen willst oder unter der Dusche laut mitträllerst? Was sind die Songs, die dann aus deinen Kopfhörern kommen, beziehungsweise die du beim Joggen dir gerne anhörst?
Oh Gott, also ich höre, glaube ich, viel so Pop-Indie, sehr nischige Sachen, die jetzt wahrscheinlich gar keiner jetzt kennt, wenn ich die groß...
Sei mutig, lass es uns wissen.
Ja, dann gucke ich mal hier auf mein iPhone, was habe ich jetzt zuletzt gerade offen? Caroline Polachek, das ist eine US-amerikanische Künstlerin, so aus dem Raum L.A., die macht so Art-Pop, würde ich jetzt sagen, also auf jeden Fall eher so in die Richtung Popmusik. Aber wenn ich jetzt überlege, so die letzten, ich höre auch viel so mainstreamige, größere Sachen, meine letzten Konzerte. Letztes Jahr war ich bei Taylor Swift, bei Bruce Springsteen. Mhm. Jetzt überlege ich, mein letztes Konzert vor 2 Wochen, FKA Twix, wieder ein bisschen nischiger, aber ich höre, glaube ich, so viel in die Richtung Pop, auch elektronische Musik. In Berlin wird viel Techno gehört, da höre ich auch mit. Genau, also das... Ja, so würde ich es
sehr gut. Also ich sag mal, Bruce Springsteen und Taylor Swift kann man ja auch durchaus als Solidaritätsadresse gegen Trump werten. Ja, also muss man ja auch immer politisch sehen, die Sachen. Spannend. Danke dir zunächst mal für diesen Einblick. Wir machen jetzt einen kleinen Break, unseren Soundwechsel. Da wird Tim Klüssendorf, der in der SPD-Bundestagsfraktion gerade im Bereich der Finanz- und Haushaltspolitik arbeitet und der jetzt auch den Koalitionsvertrag verhandelt, was uns was zum Thema sagen. Und im zweiten Teil kommen wir dann zum Koalitionsvertrag.
Der Soundwechsel.
Moin, lieber Andreas. Moin, liebe Julia. Erstmal vielen Dank für die Einladung in die Rubrik Soundwechsel. Ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf. Und ja, das Thema Steuern und Finanzen beschäftigt uns momentan natürlich sehr intensiv vor dem Hintergrund der Einigung im Koalitionsvertrag. Und viele sprechen darüber. Und das, was mich gestern in der Vorstellung des Koalitionsvertrages natürlich besonders bewegt hat, ist: Wie gehen wir eigentlich mit dem Kernhaushalt der Bundesregierung um und was ist steuerpolitisch und finanzpolitisch jetzt genau vereinbart worden? Meine Gedanken dazu sind erstmal positiv und negativ. Positiv natürlich, dass wir schon dabei sind, kleine und mittlere Einkommen spürbar entlasten zu wollen. Wir haben darüber hinaus das Finanzpaket, das wir vorgezogen haben, natürlich mit der Reform der Schuldenregel, die fest vereinbart ist, mit den Investitionen über das große Sondervermögen, mit den zusätzlichen Geldern auch in den Klima- und Transformationsfonds, aber auch für die Kommunen in Deutschland und für die Länder. Das sind, glaube ich, sehr wichtige Signale. Auf der anderen Seite haben wir natürlich trotzdem das große Problem der Kompensation und des Finanzierungsvorbehaltes, das wir bei vielen Projekten jetzt haben. Und wir laufen natürlich in eine Situation rein, dass wir viele Vorhaben, glaube ich, in den jeweiligen Haushaltsberatungen immer wieder neu diskutieren müssen, neue Finanzierungswege öffnen müssen. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage: Warum hatten wir nicht die Kraft, auch über Steuererhöhung zu sprechen? Wäre es nicht ehrlicher gewesen, auch über Steuererhöhung in diesem Land zu sprechen? Denn wir sehen ja schon, dass die Finanzierungsbedarfe aller staatlichen Ebenen groß sind und wir an allen Ecken und Enden Geld brauchen. Und die Last der Steuereinkünfte in dieser Bundesrepublik trägt momentan die arbeitende Mitte. Und ziemlich allein tut sie das. Wenn ich mir angucke, wie hoch Lohn- und Einkommensteuer sind, aber auch wie hoch Sozialversicherungsbeiträge sind, mit der Gefahr, dass sie noch weiter steigen, dann ist das etwas, was uns sehr, sehr stört, was wir dringend verändern müssen. Und deswegen zu dem Thema, was ja Julia auch sehr bewegt und was mich die ganzen 3,5 Jahre hier im Bundestag auch immer wieder angetrieben hat, da nicht locker zu lassen, ist die große, große Vermögenskonzentration in diesem Land und dass man sie eben nicht sehr stark an der Staatsfinanzierung momentan beteiligt, sie nicht zur Verantwortung zieht. Und deshalb hätte ich mich sehr gefreut, wenn wir auch etwas zu dem Thema Erbschaftssteuerreform im Koalitionsvertrag stehen gehabt hätten oder sogar eine Aktivierung der Vermögenssteuern, wenn es nur eine Prüfung gewesen wäre. Das wären, glaube ich, richtige Antworten gewesen, denn fiskalisch sehen wir den Bedarf. Ich habe es eben ausgeführt mit dem ständigen Finanzierungsvorbehalt, aber wir sehen vor allen Dingen auch aus einer Gerechtigkeitsperspektive den Bedarf, da endlich aktiv zu werden. Und wir sehen auch in den USA, warum das nicht nur finanzpolitisch notwendig und gerechtigkeitspolitisch notwendig ist, sondern auch demokratiegefährdend, wenn einfach in ganz wenigen Händen sich hohe Vermögen konzentrieren. Und diejenigen, die über diese Chancen und Möglichkeiten dann verfügen, gegenüber den anderen auch demokratische Vorteile genießen, indem sie sich Einfluss kaufen können. Das sind meine Gedanken zur aktuellen Lage. Also uns, da wartet noch viel Arbeit auf uns und ich bin sehr gespannt, wie das in der Koalition mit der Union, sofern unsere Mitglieder das Votum positiv bescheiden, wie es da in den Diskussionen um die Haushalte wird. Das werden noch harte Zeiten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch zwei Musiktipps, die dazu passen. Und zwar einmal ein Klassiker von Pink Floyd, Money, der Kapitalismuskritik auf den Punkt bringt. Und das zweite von Phil Collins, Another Day in Paradise. Vielen Dank und euch noch viel Erfolg.
Ja, und wir sind wieder zurück, haben uns zuletzt im Gespräch mit Julia Jirmann mit dem Thema Vermögensteuer beschäftigt. Ein Thema, das natürlich bei der Frage, wie finanzieren wir die Aufgaben unseres Staates, immer wieder diskutiert wird. Wir können ja daran erinnern, bis 1997 gab es in Deutschland auch eine Vermögensteuer. Es war noch ein Bundeskanzler namens Helmut Kohl, unter dem das galt. Und diese Vermögensteuer ist ja nicht abgeschafft. Sie wird nur im Moment nicht erhoben. Und nach dem, was Julia uns gesagt hat, wäre das ein ziemlich gutes Instrument, um gerade auch beim Thema Vermögensungleichheit etwas zu tun. Julia, ich möchte noch einen Punkt, bevor wir zum Koalitionsvertrag kommen, ansprechen. Im Kontext der Vermögensteuer werden natürlich auch die Erbschaftssteuern angesprochen. Und die vererbten Vermögen sind ja, ich sage jetzt mal, auch ganz wesentlich einer der Punkte, die zu einer gewissen Verteilungsungerechtigkeit führen. Denn die größten Vermögen in Deutschland werden nicht durch die Arbeit desjenigen erarbeitet, der dieses Vermögen hat, sondern werden sehr oft eben vererbt. Wie würdest du auch gerade im internationalen Vergleich die Möglichkeiten oder auch die Ideen einschätzen, auch beim Thema Erbschaftssteuer, das, was wir gerade bei der Vermögensteuer besprochen haben, einzusetzen, um mehr Gerechtigkeit, was die Vermögensverteilung in Deutschland angeht, erreichen zu können?
Also ich glaube, das kann ich kurz machen, weil der Erbschaftssteuer ist sozusagen der Reformbedarf noch größer, weil die Ausnahmen für sehr große Vermögen, also die sind weder effizient noch gerecht. Also die größten Vermögen werden am niedrigsten besteuert bei der Weitergabe. Und da sind sich eigentlich auch Ökonomen relativ einig, dass die beste Vermögenssteuer ist die Erbschaftssteuer. Bis in den 90er Jahren hat das, glaube ich, sogar auch die FDP gefordert. Da gibt es ja einen gewissen Leistungsanreiz. Und wir sind eigentlich voll auf dem Weg in die Erbengesellschaft oder sind da schon angekommen. Also mehr als die Hälfte des Vermögens in Deutschland ist aktuell schon vererbt und verschenkt und nicht mehr während der Lebzeiten so erwirtschaftet. Und genau, und deswegen, und diese Erbschaften werden massiv ungleich verteilt. Also allein Erben und Vermögensweitergabe ist ja das noch kein Problem. Der Wohlstand wird von der Generation davor aufgebaut und weitergegeben, aber der wird eben massiv ungleich weitergegeben. Also die obersten 10% bekommen über die Hälfte des Erb- und Schenkungsvolumens jedes Jahr. Und da wäre eine effiziente Erbschaftssteuer gut, um gegenzusteuern. Und wir haben aber die große Ausnahme hat für gerade Milliardenvermögen, die, würde ich sagen, auch erfolgreich ins Gesetz lobbyiert wurde. Und dem hat sich die Union und die SPD nicht angenommen, also zur Erbschaftssteuer schweigt der Koalitionsvertrag. Meine Lesart wäre aber, dass es möglicherweise auch die SPD da auf ein Urteil aus Karlsruhe hofft und wartet, denn das Bundesverfassungsgericht prüft zum wiederholten Male diese Ausnahmen und möglicherweise kommt dann der Reformauftrag sozusagen aus Karlsruhe und dann muss man sich dran machen, egal was im Koalitionsvertrag steht. Aber bisher nichts davon zu lesen.
Okay, du hast den Swing in den Koalitionsvertrag bereits bewältigt, denn das wäre meine nächste Frage. Es ist klar, dass die Parteien, die jetzt zukünftig die Bundesregierung stellen werden, voraussichtlich, es gibt ja noch den Mitgliederentscheid, kleinen Parteitag und so weiter, die kommen von unterschiedlichen Seiten, gerade auch was Finanz- und Steuerpolitik angeht. Also die CDU ist reingegangen, CDU-CSU mit dem Thema Abschaffung des Soli, der ja nur noch von den höchsten Einkommen verlangt wird. Auf der anderen Seite war klar, die SPD geht mit der Forderung nach einer Vermögenssteuer rein, die von der CDU strikt abgelehnt wird. Das war ja jetzt auch noch, ich sage es mal, während dieser zwei Wochen der Verhandlungen, wo ja relativ wenig nach außen gedrungen ist, immer mal wieder auch ein Thema. Wer setzt sich da an welcher Stelle wie weit durch? Man muss ehrlich sein und auch realistisch. Ich habe mir da an der Stelle aufgrund der unterschiedlichen Standpunkte jetzt keine großen Schritte erwartet, aber dein Wort in Gottes Ohr, dass durch das Urteil dann möglicherweise neuer Schwung in die Debatte kommt. Aber jetzt einfach mal pauschal, wie bewertest du das, was jetzt im Bereich der Finanzpolitik kommt? Ich glaube, jedem, der so ein bisschen den Haushalt des Bundes kennt, ich habe mit vielen Haushaltspolitikern gesprochen, die wussten, die letzte Regierung ist eigentlich letztlich daran gescheitert, dass die finanziellen Handlungsmöglichkeiten nicht mehr da waren. Man aber auch nicht den politischen Konsens erzielen konnte, zum Beispiel auf der Einnahmenseite etwas zu tun. Deswegen die Frage, wie bewertest du auch aus der Sicht von jemandem, der sich um das Thema Steuern, aber auch Finanzierung des Staates beschäftigt, diesen Teil, der vor die Klammer gezogen wurde mit dem Investitionstopf, der geschaffen wurde. Letztlich ja, ich sage jetzt mal, über das sogenannte Sondervermögen, was nichts anderes als Schulden sind. Das ist jetzt eben nicht, dass man die Türe aufgemacht hat, auf der Einnahmenseite zu erhöhen. Die anderen sprechen davon, dass die Ausgaben das entsprechende Korrektiv sein müssen. Also man müsste eben zunächst mal Reformen durchführen und sparen. Wie bewertest du im Kontext dieses Streits um Verteilung der Mittel auch diese zusätzlichen Möglichkeiten, die sich jetzt durch diese Sondervermögen ergeben haben?
Genau, die vorherige Regierung ist ja am Thema Finanzen und wie finanzieren wir Sachen gescheitert. Und obwohl Deutschland eine der niedrigsten Schuldenquoten hat, hat man sich mit der Schuldenbremse so quasi Fesseln angelegt. Und ist natürlich sehr gut, dass die Koalition jetzt sich Zeit verschafft hat und Spielräume. Und das ist erstmal, das hat man ja schon vor dem Koalitionsvertrag, das war ja sehr früh klar. Und das ist auch positiv zu bewerten. Und die Schulden sind wahrscheinlich auch tragbar. Das Problem ist nur, dass die Antwort, wie die Lasten verteilt werden, die liefern wir über das Steuersystem. Mhm. Also das ist der demokratische Ort, dann auch zu gucken, wie verteilen wir die Lasten. Und da würde ich sagen, ist es vor allem ein Weiter-so. Mhm. Große Vermögen werden sich nicht stärker an den Herausforderungen beteiligen müssen. Das wurde komplett ausgeblendet im Koalitionsvertrag. Es wurden sogar Vermögenseinkommen nochmal entlastet. Nämlich ab 2028 sollen die Unternehmenssteuern sinken um 5%. Und das ist eben eine Entlastung von Unternehmen, aber eben vor allem auch von Hochvermögenden. Also der Großteil davon, über 70%, landen bei den obersten 1%. Und wir stehen in Deutschland vor einem großen Strukturwandel. Wir müssen auch wir müssen anregen, dass die Unternehmen mehr investieren, aber das schaffen wir nicht gut über pauschale Steuersatzsenkungen, sondern vor allem über Abschreibungen in Investitionen. Weil eine pauschale Steuersenkung heißt erstmal, ein Unternehmen kann den Gewinn behalten, ganz egal, ob das investiert wird, ganz egal, ob es im Ausland investiert wird, nur am Finanzmarkt. Und eine Sonderabschreibung beispielsweise oder Abschreibungen insgesamt sorgen eben dafür, dass nur investiertes Kapital steuerlich entlastet wird. Das macht die Koalition auch, aber diese pauschale Steuersatzsenkung hätte man sich sozusagen auch sparen können.
Im wahrsten Sinne des Wortes sparen können.
Genau, ja.
Du sprichst einen Punkt an, der mich auch tatsächlich umtreibt. Ja? Die Frage, Bedingungen für Unternehmen. Du weißt, das ist ja jetzt im Moment gerade das Thema, das Land auf, Land ab relevant ist. Wir sind in Baden-Württemberg als Industriestandort mit 32% der Wertschöpfung im BIP, was industrielle Wertschöpfung angeht. Das heißt, wenn jetzt gerade zum Beispiel Automobilfirmen wie Daimler verkünden, tausende Arbeitsplätze verlagern zu wollen, wegen der angeblich schwierigen Bedingungen für Unternehmen in Deutschland, dann ist es natürlich eine Geschichte, die uns auch schmerzt. Und wir merken das, dass der Druck aus der Richtung relativ groß ist, was die Produktionsbedingungen von Unternehmen hier angeht. Und da ist immer wieder die Rede von Entlastung von Unternehmen. Jetzt die Geschichte mit der pauschalen Steuersenkung, du hast es gerade angesprochen, also es ist quasi Gießkanne. Da steckt ja so eine Philosophie dahinter, die, glaube ich, bei Ökonomen, sagen wir mal, nicht so sonderlich viel Nachhall findet. Das Thema Trickle-Down, ja, ich gebe den Reichen Geld und damit schaffen sie dann Arbeitsplätze und der allgemeine Wohlstand steigt. Und auf der anderen Seite steht eben eine sehr viel zielgenauere Unterstützung, zum Beispiel, du hast es angesprochen, mit diesen Sonderabschreibungen für Investitionen. Da scheint mir die Kausalität zwischen Investition und auch Arbeitsplatzrelevanz deutlich höher zu sein als bei einer pauschalen Steuersenkung für Reiche. Wie beobachtest du da die Kommentare innerhalb der Ökonomenzunft? Wie gesagt, diese pauschalen Steuergeschenke, es gibt einzelne Ökonomen, die das irgendwie auch sexy finden, aber ich glaube doch, die Mehrheit sagt, können wir uns die Gießkanne leisten? Und sagen doch die meisten eigentlich nein, oder?
Also ich habe gerade die Tage wieder in so eine relativ aktuelle Metastudie geguckt, wo also verschiedene Studien dazu ausgewertet sind und die finden tatsächlich gar keine Effekte aufs Wirtschaftswachstum von pauschalen Steuersenkungen. Wenn wir uns jetzt beispielsweise das IW Köln macht eine Auftragsstudie für die Stiftung Familienunternehmen und guckt sich an, was das bringt und findet dann dort, dass das 20 Milliarden ungefähr kostet, eine Steuersenkung um 5%, und dass das Wirtschaftswachstum dadurch in 10 Jahren um 0,1% steigt. Mhm. Das ist wirklich gar nicht viel, und das unter positiven Annahmen und vor allem unter den Annahmen, dass das Geld nirgendwo fehlt. Mhm. Also das wird völlig ausgeblendet in der Studie. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die 20 Milliarden Euro stattdessen öffentlich investiert werden, dann würde das Wirtschaftswachstum, also dann würde die Rechnung noch deutlich, deutlich schlechter aussehen. Also eigentlich geht die Wissenschaft, ist sich da zunehmend einig, dass diese pauschalen Steuersenkungen nicht viel bringen. Und wir sind einfach nicht im Standortwettbewerb der 90er Jahre mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Ja, wir haben fast Vollbeschäftigung. Das ist was völlig anderes. Da wirken eben pauschale Steuersenkungen erst recht nicht in ressourcenknappen Zeiten. Also das spricht noch deutlich, deutlich viel mehr dazu zu sagen, wir lenken die Ressourcen dorthin, wo sie gebraucht werden, ganz gezielt. Und deswegen, ja, das fordern Lobbyverbände, das fordern auch ein paar arbeitgebernahe Institute, aber die Wissenschaft ist sich da eigentlich zunehmend einig, dass das nichts bringt. Und wir haben jetzt auch keine Sonderabschreibungen im Koalitionsvertrag, also sprich nicht besondere Investitionsbedarfe werden gefördert mit über Abschreibungen, sondern relativ breit. Also genau, Ausrüstungsinvestition ist das Fachbegriff, aber das ist eigentlich jede Anlage und Maschine, auch ganz egal, was damit hergestellt wird. Also auch damit lenken wir jetzt noch nicht in die Bereiche, die gerade dringend notwendig sind. Gesundheitssektor, Wohnungsbausektor, Infrastruktur. Also das könnte man dann auch noch ein bisschen in diese Richtung lenken. Und es hätte natürlich den Vorteil, das sind ja nicht alles nur gemeinnützige Wohltaten, sondern diese Investitionen verbessern den Standort auch für Unternehmen. Ja. Und deshalb würde ich sagen, pauschale Gießkanne können wir uns gerade gar nicht leisten, macht die Ungleichheit vor allem größer. Stattdessen müssen wir gucken, dass wir die Ressourcen auch da sparsam einsetzen. Und die gleichen, die immer fordern, dass wir nirgendwo mit der Gießkanne im Sozialbereich drüber gehen und dass wir da möglichst keinen Spielraum lassen und jetzt den Gürtel enger schnallen müssen. Das sind jetzt auch die ähnliche Stimmen, die fordern, aber den Unternehmen müssen wir Vertrauensvorschuss geben und da können wir mit der Gießkanne drüber. Also das ist mir noch nicht ganz klar, wo da der Zusammenhang ist sozusagen.
Also dann sind wir uns auch an der Stelle, glaube ich, sehr, sehr einig. Einmal, was das Thema der Besteuerung von hohen und höchsten Vermögen angeht, und insbesondere auch, was diese Gießkannenlogik angeht. Deswegen würde ich dich jetzt zum Abschluss einfach mal fragen, Julia, wenn du, ich sage jetzt mal, über den Tag hinausblickst und sagst, was wäre an politischen Entscheidungen notwendig, um unser Steuersystem, und euer Netzwerk heißt ja nicht ohne Grundsteuergerechtigkeit, unser Steuersystem tatsächlich gerechter zu machen. Du hast ganz am Anfang auch angesprochen, die Akzeptanz auch zu erhöhen, dass eben Menschen, die jetzt zum Beispiel zuletzt gerade mit kleinen Einkommen besonders von der Inflation gebeutelt wurden, dass die auch wirklich spüren, dass bei ihnen das zu einer Entlastung führt und gleichzeitig eine Verschiebung der Lasten dann zu denen, die sie auch besser tragen können mit den starken Schultern. Was wären da die 1, 2 oder sind wir heute mal großzügig 3 Stellschrauben, an denen du drehen würdest mit ganz konkreten politischen Maßnahmen? Jetzt haben wir einen frischen Koalitionsvertrag, das wissen wir alle, aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel, sagt der Sepp Herberger. Wir müssen ja auch, und ich glaube für uns als SPD gilt es ganz besonders, die Frage beantworten der Menschen, wie schaffen wir es zukünftig, ein vernünftiges Gemeinwesen, einen funktionierenden Staat auch zu finanzieren, bei all dem, was wir an neuen Herausforderungen jetzt aktuell zu bewältigen haben. Was wären da so deine Top 3 auf der Wunschliste?
Dann würde ich anfangen, mit der Erbschaftssteuer die Ausnahmen an der Spitze abzuschaffen und das sozusagen mehr Chancengerechtigkeit für die innovativen Nichterben, die ja auch unternehmerisch tätig sein wollen, zu schaffen. Zweite Maßnahme wäre eine Mindeststeuer auf große Milliardenvermögen, um auszugleichen, dass da oben weniger Steuer gezahlt werden als von der Mitte. Und der dritte Vorschlag wäre, und das könnte man relativ schnell machen, wir haben jetzt viel über den Zollhammer aus den USA gehört, und da könnte man unabhängig auch von dem, was Trump gerade macht, mit einer Digitalsteuer antworten und dafür sorgen, dass ausländische große Konzerne, die ohnehin wahnsinnig hohe Umsatzrenditen haben und in Deutschland teilweise nur auf die hier erwirtschafteten Gewinne so 3-4% Steuern zahlen, könnte man mit einer Digitalsteuer ein Stück weit für Steuergerechtigkeit zwischen diesen ausländischen Digitalkonzernen sorgen und dem mittelständischen Unternehmen, die hier eben das Zehnfache an Steuern zahlen. Also Digitalsteuer, und das dann noch langfristig ausbauen zu einer Übergewinnsteuer und dafür sorgen, dass Unternehmen, die wirklich Umsatzrenditen haben von 30-40%, dass die höher besteuert werden und der Wettbewerb sozusagen auch zu den europäischen Konzernen wieder ein bisschen hergestellt wird.
Hervorragend. Liebe Julia, ich habe es in unser Hausaufgabenbuch geschrieben, und die berühmten, wenn auch schon etwas älteren AC/DC haben mal gesagt, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Das ist immer der Abschlusssatz in meinem Podcast, und der beschreibt eben auch Politik ganz gut. Denn das, was du gerade als Wünsche geäußert hast, das wird nicht morgen eintreten. Aber ich glaube, das sind wichtige Ziele, wichtige politische Maßnahmen, auf die wir zuarbeiten müssen, gerade in so einer veränderten Weltlage, in der wir uns aktuell befinden, wo es eben auch darum geht, ein selbstbewusstes Deutschland oder ein selbstbewusstes Europa diesen sehr egoistisch agierenden Mächten, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten, entgegenzustellen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir weiter für dieses spannende und ich finde extrem wichtige Thema, nämlich wie schaffen wir mehr Steuergerechtigkeit bei uns in unserem Land. Weiterhin viel Kraft und Energie. Und wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Herzlichen Dank, liebe Julia, und mach's gut. Viel Erfolg.
Danke. Ciao. Danke. Tschüss.